Ja, vielen Dank, liebe Besucher, liebe FEG, dass ihr so zahlreich erschienen seid zu unserem letzten Mal hier in diesem, voraussichtlich in diesem Gebäude. Heute befassen wir uns mit dem, wie wir es vorhin aus dem Lehrtext gehört haben, mit dem Epheser Kapitel 4, Vers 17 bis 24. Vielleicht mal nur kurz, wer hat den Text geschrieben und an wen? Der Brief wurde vom Paulus, vom Bruder Paulus verfasst. Aus seiner Gefangenschaft in Rom. Er hat den Brief an die gläubigen Epheser geschrieben, vermutlich um 60 nach Christus. Was man wissen muss, Ephesus war eine große Welt- und Hafenstadt in der heutigen Türkei. Die waren eigentlich in dem Sinn umgeben von griechischem Einfluss. Also zu der Zeit wurde ja auch das Neue Testament in Griechisch verfasst. Die Griechen hatten auch mit der Mythologie, und das spielt hier generell im Neuen Testament eine Rolle, auch einen sehr großen Einfluss, gerade was es anging mit dem Götzendienst oder auch mit den Dingen, die dort halt im Alltag waren. Gerade jetzt sowas wie Tempelhurerei und auch andere Dinge. Auch waren sie umgeben von vielen Philosophen, die wir ja auch zum Teil heute noch kennen. Genau. Paulus schreibt hier aber zu gläubigen Ephesern. Diese kommen oder sind eigentlich sozusagen, gehören zu den Heiden. Also man hat in der Bibel unterscheidet man zwischen dem Volk Israel und zwischen den Heiden, alles was außerhalb Israels war. Im Neuen Testament mit und in Christus gibt es eigentlich nur noch den rettenden Glauben durch den Herrn Jesus Christus. Also das Heil ist eigentlich nur noch in ihm. Jetzt, wo befindet sich der Text im Buch? Der Text befindet sich im zweiten Teil des Buches. Der Epheserbrief besteht aus drei Teilen. Im zweiten Teil geht es vor allem darum, also es geht da so um zwei Aspekte. Das eine ist, kurz vor dem heutigen Lehrtext geht Paulus auf die Berufung innerhalb der Gemeinde ein. Also er erklärt, was die Gemeinde für eine Aufgabe hat und erklärt auch, was die verschiedenen Dienste für Aufgaben haben. Dass es eigentlich immer zur Zurüstung für die gesamte Gemeinde und auch die einzelnen Mitglieder geht. Das heißt, es soll eigentlich immer dazu führen, dass wir als Gläubige wachsen können, also in Gemeinschaft, aber natürlich auch individuell, und dass wir eben dadurch nicht mehr Unmündige wie Kinder bleiben, sondern eben also nicht Unmündige bleiben wie Kinder, welche eben anfälliger sind für den Irrtum, also sei es Irrlehren oder Sündenverführung, sondern dass man gemeinsam eben wächst. Paulus bekräftigt das auch nochmal in den Versen kurz vor dem Text, den wir heute anschauen. Das ist eben auch noch wichtig, darauf komme ich noch ganz am Schluss. Genau. Ja, jetzt, bevor wir uns dem Text widmen, noch ein paar wichtige Erläuterungen von meiner Seite. Ich lade alle heute ein, also alle, die sich zum Herrn Jesus Christus bekennen und ihn als Erlöser angenommen haben, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Ich selbst habe nicht den Anspruch, also ich nenne mich nicht selbst Lehrer, ich sehe mich als Diener Gottes und bin daher offen für Verbesserungen, Anregungen und auch für Kritik. Ich stehe auch nachher für Fragen sehr gerne zur Verfügung. Insofern diese alle Anregungen auch auf dem Wort Gottes und den biblischen Prinzipien beruhen. Für Personen, die offen sind für Jesus, aber ihn noch nicht als persönlichen Herrn und Erlöser angenommen haben, also eine bewusste Entscheidung für den Herrn Jesus getroffen haben, die bitte ich auch heute aufmerksam zuzuhören, alle Fragen mitzunehmen und insbesondere auch mit den kritischen nachher auf mich oder auch auf die Gemeindeleitung oder mit dem, die mir gekommen seid, zuzugehen. Ja, dann beginnen wir vielleicht kurz, wie die Predigt aufgebaut ist. Ich habe das mal versucht, in sieben Teile zu gliedern. Wir haben hier den Vers 17a, den wir anschauen werden, ein ernster göttlicher Aufruf, dann die Verse 17b bis 19, der Wandel dieser Welt. In Vers 20 bis 21 geht es vor allem, seht ihr das, sorry? Okay. Geht es vor allem darum, um das Evangelium, welches Paulus eigentlich nochmal anknüpft. Und zum Schluss, in den Versen 4, 5 und Teilen 4, 5 und 6, also Vers 22, 23 und 24, geht es eben den alten Menschen ablegen, den Sinneswandel, den wir heute im Detail anschauen werden, den neuen Menschen anziehen und dann am Schluss, was das wirklich konkret in unserer Praxis bedeutet. Ein ernster göttlicher Aufruf, Vers 17a. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn. Paulus schreibt hier in seiner Autorität als Apostel im Herrn. Die Apostel oder der Apostel Paulus war in dem Sinn ein Gesandter, also Apostel bedeutet auf Griechisch auch Gesandter, der jetzt Also betont das auch Paulus, er sagt es ganz nochmal explizit, dass er jetzt im Herrn redet. Das bedeutet, er redet nicht nach seiner Meinung, gemäß seiner Auslegung, er redet jetzt wirklich als ein Ausspruch Gottes durch den Heiligen Geist. Er redet hier auch von seiner Stellung als in Christus, also als Christ. Das ist genau das ganze Thema, um die ganzen Begrifflichkeiten geht es auch im Epheser Kapitel 1, was das wirklich bedeutet in Christus. Wir werden heute jetzt nicht im Detail auf diesen Punkt eingehen, aber es ist wichtig, dass wir nochmal verstehen, warum er das betont. Er sagt auch nochmal hier in dem Vers 17a, wie ein Eingang nochmal zu den letzten beiden Versen davor, wo es um die Gemeinde ging. Da redet er jetzt, kommt er weg eigentlich von dem Teil, wo er zu der Gemeinde und der Aufgabe geredet hat und geht dann über in das individuelle Glaubensleben des einzelnen Gläubigen. Der Ausdruck im Herrn zeigt zudem auch, dass es sich hier nicht um eine Option für Christen handelt, sondern um die göttliche Wahrheit und verdeutlicht auch ebenfalls nochmals die Ernsthaftigkeit bei dem, was nun kommt. Dann in den Versen 17b bis 19, der Wandel dieser Welt. Dort geht es darum, also Paulus macht den Lesern klar, dass nachdem sie gläubig geworden sind, nun nicht mehr so wandeln sollen wie die Heiden um sie herum. Mit dem Wandeln, das ist so ein Begriff, den werden wir im Neuen Testament häufiger anfinden. Da geht es eigentlich darum, das Leben im praktischen Alltag. Also wie lebe ich, welche Handlungen tue ich und wie sieht mein praktischer Alltag aus? Er redet ja, das muss man immer im Hinterkopf behalten, zu gläubigen Christen. Jetzt kommen wir hier zu der Begriffserklärung mit, es gibt ein paar Begriffserklärungen, denen wir uns widmen müssen. Ich habe hier einen Theologen zitiert, den Herrn Thomas Jettel. Der hat auch an der STH studiert. Er hat das so ausgelegt, eben was ist die Gesinnung, der Denksinn. Er sagt, der Denksinn ist das Denkorgan, griechisch nous, auf Englisch wäre es mind, das Organ, mit welchem wir denken. Man kann auch übersetzen Verstand. Der Verstand ist auch ein Mittel, mit dem wir denken. Aber das Wort Verstand ist etwas einseitig. Es ist das Denken generell. Die Elberfelder Übersetzung übersetzt das Wort mit Sinn. Und das ist das nicht das richtige Wort, denn es geht um einen speziellen Sinn. Den Denksinn, nicht einen um der fünf Sinne. Die Nichtigkeit oder eben die Leere, jetzt, das bedeutet die Unsinnigkeit oder Inhaltslosigkeit. Man kann das auch so sehen, wie so etwas wie leere Worte, also Worte ohne Inhalt. In welchem Sinn ist das Denken leer? Nicht in dem Sinne von Vernunft ist das Denken leer, sondern das Denken ist leernichtig, wenn es nicht nach Gott ausgerichtet ist. Also Paulus nimmt hier eigentlich nochmal den Bezug und zeigt hier im Vers 17b eben, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Jetzt, wenn das Denken nicht den Inhalt des Wort Gottes kennt, ist es nutzlos und unbrauchbar, eben immer gemessen am Maßstab Gottes, der Bibel. Man kann Goethe und alle alten und modernen Schriftsteller kennen, man kann voll von wissenschaftlicher, geografischer und philosophischer Kenntnis sein, aber wenn man nicht weiß, wer Gott ist, ihn kennt, mit ihm lebt, so ist das Denken, was die Ewigkeit betrifft, nichtig und leer. Das Denken des Menschen findet nicht den rechten Weg. Wo man das Evangelium vorbeiziehen lässt, hat man auch keine Frucht des Evangeliums. Das Denken des Nichtchristen liefert nicht die Frucht einer Gott wohlgefälligen Ethik. Sie muss durch Offenbarung kommen und diese haben wir im Wort Gottes, durch Jesus Christus, im lebendigen Wort Gottes, unter anderem in der Bibel. Dann ist es eben so, verfinsterter Verstand. Hier geht es darum, dass Paulus das nochmal wie verdeutlichen möchte, wie die Heiden eigentlich leben, eben deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Und da geht Paulus jetzt auf den Verstand nochmal ein, also der verfinsterte Verstand, jetzt müssen wir das nur kurz mal weg von außen betrachten. Die Bibel kann man nur mit dem, also das Wort Gottes kann man nur mit dem Wort Gottes auslegen. Und dort ist wichtig zu verstehen, jeder Vers, den wir hier lesen, wird eigentlich mit anderen Parallelversen ausgelegt. Der Parallelvers im Vers 18 ist Römer 1,28. Dort heißt es eben, dass sie Gott der Anerkennung nicht würdigten und Gott sie ihren finsteren Gedanken hingegeben hat. Ich möchte kurz ein Beispiel dazu bringen. Es ist für jeden Menschen klar, dass eine Schöpfung durch den Schöpfer kommt. Also wir können jetzt dieses Handy nehmen, irgendjemand hat das designt, hat das in dem Sinn erschaffen. Das gleiche auch, wenn wir ein Tongefäß oder einen anderen Gegenstand nehmen. Im heutigen Zeitgeist jedoch ist man zur Erkenntnis gekommen und davon überzeugt, oder viele sind davon überzeugt, dass unsere Schöpfung, also wir, der Mensch oder das Universum, durch eine Kette von Zufällen entstanden ist. Die Menschen anerkennen Gott nicht. Sie fragen nicht einmal nach dem Schöpfer. Sie ziehen diesen gar nicht in Betracht und wollen gar nichts von ihm wissen. So gibt Gott sie in dem Sinn ihrem gefallenen Fleisch dahin. Hier ist wichtig zu verstehen, wenn jemand aufrichtig von Herzen nach Gott sucht, egal wo er ist und egal in welcher Kultur oder Religion er oder sie hineingeboren ist, so gibt es Prinzipien, also Verheißungen, Versprechungen, die allgemeingültig sind. Wer nämlich Gott von Herzen sucht, wird zum Retter Jesus Christus gelangen und Jesus Christus wird niemals jemanden abweisen, der zu ihm kommt. Zusammengefasst heißt das, der verfinsterte Verstand, der Mensch will und kann Gott nicht anerkennen ohne Jesus. Wenn der Mensch nicht Gott ernstlich von Herzen sucht, so überlässt Gott ihn seinen verkehrten Denken. Dann eben entfremdet dem Leben Gottes. Das ist auch so eine Begrifflichkeit, die Paulus hier verwendet. Also in dem Sinn, ohne der natürliche Mensch ist von Gottes Leben getrennt. Ohne Jesus gibt es keine Versöhnung mit Gott. Man muss das von dem her, wir kommen da nachher nochmal drauf, anschauen von dem Aspekt. Die Ursünde trennt den Menschen von Gott. Ich gehe nachher nochmal darauf ein. Und dann eben der Begriff, die Unwissenheit im Kontext mit dem Willen Gottes. Es ist der Wille Gottes, dass jeder Mensch Gott, den einzig wahren Schöpfer, kennt und den Sohn, den er gesandt hat, Jesus Christus. Es handelt sich aber hierbei in dem Text, wo Paulus auch nochmal ausholt, nicht nur um eine fehlende Information, sondern eben die willentliche Unkenntnis. Also wenn dieser Wille davon, vom Schöpfer etwas wissen zu wollen, fehlt, dann ist der Mensch eigentlich seinen nichtigen Gedanken hingegeben. Jetzt, worauf Paulus hier aus will, ist etwas ganz Wichtiges, das wir heute und auch nachher, er betont das jetzt nochmal mit den Heiden, nochmal, er redet hier zu den Gläubigen ganz explizit und holt nochmal aus, er benutzt den Begriff Verhärtung des Herzens im Vers 4,18. Das griechische Wort Verhärtung bedeutet Porosis. Das beschreibt eine Verhärtung wie Hornhaut. Das bedeutet, die Menschen verlieren die geistige Sensibilität. Weshalb Gott auch die Gläubigen immer wieder davor warnt, wenn wir das Wort Gottes lesen, ihre Herzen nicht zu verstocken. Der Parallelvers, der hier verwendet wird, im Vers 18, ist Hebräer 3, 12 bis 13, wo es heißt, habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, vom lebendigen Gott und Glauben abzufallen, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Man muss das so verstehen, der Heilige Geist hat eine Aufgabe. Die Aufgabe besteht unter anderem darin, den Menschen, das ist ja der Geist Gottes, aus der Sünde herauszuholen. Doch der Mensch gibt jedem Menschen, Gott gibt jedem Menschen eine freie Entscheidung. Und wir können uns dafür entscheiden, ob wir dem Ruf Gottes, der Stimme, Gehorsam, also Folge leisten, oder ob wir uns verhärten und unsere Wege gehen. Das kann bei den Ungläubigen, bei der Evangelisation geschehen, also wenn man das Evangelium, die rettende Botschaft, den Herrn Jesus ablehnt. Das kann aber auch durch Predigten passieren bei den Gläubigen, sowie beim Lesen durchs Wort Gottes oder Ermahnung durch Glaubensgeschwister. Wenn der Mensch immer wieder gegen Gottes Stimme handelt, so stumpft das Herz ab, irgendwann hört der Mensch Gottes Stimme kaum noch und verliert das Empfinden für die Sünde. Die Bibel zeigt das eben in dem Sinn an mehreren Stellen, dass die Sünde betrügt und dadurch die geistliche Frucht erstickt. Darauf will eben auch Paulus hinaus. Ein Vers, der auch oft hier reinsticht oder oft aufkommt, ist der Vers von Matthäus 13, 22. Die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums, also unter anderem auch der Betrug der Sünde, ersticken das Wort und machen es unfruchtbar. Ein Mensch, der bei Gott bleibt, bringt Frucht. Wer sich jedoch innerlich von Gott entfernt, vertrocknet geistlich. Die Sünde verspricht Freiheit, Freude, Erfüllung, aber in Wahrheit bringt sie Leere, Gebundenheit und den geistlichen Tod. Der Betrug der Sünde besteht darin, dass diese zuerst angenehm erscheint, aber langsam das Herz von Gott wegzieht. Ein Christ kann dadurch geistlich kalt werden. Das Gebet wird weniger, Gottes Wort verliert Priorität, Sünde wird toleriert, das Gewissen stumpft ab. Dadurch wird geistliche Frucht erstickt. Der Herr Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wenn also das Empfinden für das Gute in Gottes Augen stirbt, so passiert das nicht einfach ohne Folgen. Das Verlangen der Sünde wird stärker, welches sich oft durch unersättliche Gier in unseren Herzen breit macht oder breit gemacht hat. Jede Form, welche in Gottes Augen unrein ist, wird mit unersättlicher Gier getan, was sich oft in Ausschweifungen, also eben in der Zügellosigkeit, das heißt ohne Hemmungen zu sündigen, geäußert. Beispiele, die wir vielleicht alle aus unserem Alltag kennen, vielleicht in unserem Umfeld, vielleicht aus dem vergangenen Leben von einem selber, sind ausschweifende Feiern und Feste, bei denen man seinen Bedürfnissen freien Lauf lässt. Das gute Essen, bei dem auch der Alkohol fließt, aber man isst sich nicht nur satt, sondern man geht bis zum Exzess. Ja, also was man hier einfach sehen muss, ist, dass Gott hier, also dass Paulus hier nochmal das Beispiel nimmt. Er nimmt das Beispiel von den Heiden, aber wichtig, er redet hier zu den gläubigen Ephesern. Man muss hier auch verstehen, in dem ganzen Kontext, also wenn sich ein Mensch von Gott entfernt oder einfach in diesem ganzen Verfall drin ist, dass Gott eben die Tür nicht zumacht. Aber eben, wenn das Herz verstockt ist, so empfindet also eben der Mensch keine Reue mehr und kein Gefühl mehr für Sünde oder dass etwas falsch ist und will in dem Sinn nichts mehr von Gott wissen. Wir haben jetzt diese Abwärtsspirale gehört. Paulus nimmt das als Warnung für die gläubigen Epheser. Er sagt aber auch, ihr habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch der Wahrheit ist in Jesus. Jetzt ist die Frage, was bedeutet Christus so kennengelernt und was bedeutet wirklich auf ihn gehört? Ich möchte jetzt genau an den Punkt kommen, wo Paulus nochmal klar macht. Er verdeutlicht hier nochmal das Evangelium und habe hier jetzt mal eine kurze Bildstrecke gezeigt. Ich weiß nicht, sehen das alle oder stehe ich gut? Okay. Am Anfang schuf Gott die Welt, die Menschen waren versöhnt mit Gott. Sie waren bei ihm, sie waren ohne Sünde in dem Sinn. Sie waren makellos, also mit Gott selber vereint. Gott hat den Menschen jedoch eine freie Entscheidung gegeben und diese freie Entscheidung war daran gekoppelt, dass er ihnen gebot, also ihnen verboten hat, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Die Ursünde jedoch war der Ungehorsam. Sünde muss man so verstehen, Sünde bedeutet eigentlich, wenn man das zusammenfasst, das ist eigentlich, wenn die Schöpfung nicht das macht, wozu der Schöpfer sie geschaffen hat. Der Mensch, Gott hat den Menschen geschaffen, um mit ihm in der Gegenwart zu bleiben. Das Problem ist, durch den Sündenfall oder durch das Sündigen von Adam und Eva sind sie der Sünde verfallen und kamen unter das Gesetz der Sünde. Das bedeutet, sie waren befleckt und nicht mehr rein in Gottes Augen. Sie konnten nicht mehr vor ihm bestehen. Gott musste sie aus dem Garten Eden, aus seiner Gegenwart abgrenzen, also abschirmen. Das Problem ist, diese Sünde klebt am Menschen. Man kann die nicht abwaschen, man kann nicht gute Taten machen, man kann sich nicht den Weg in den Himmel oder zu Gott erarbeiten. Das ist das Konzept von allen Religionen. Da die Sünde klebt, wird sie auch weitergegeben. Es braucht irgendwo, eine Reinigung davon. Und das Problem, das wir heute haben oder das die Menschheit allgemein hat, die Sünde klebt an uns allen oder an jedem, der eben nicht erlöst ist. Jetzt, was bedeutet das? Jeder, der unter dem Gesetz der Sünde ist, läuft auf einem breiten Weg, so nennt das die Bibel. Keiner ist vor Gott gerecht. Dieser breite Weg ist unser Leben und das Leben hört irgendwann mal auf. Und die Bibel lehrt auch, nach dem Tod kommt das Gericht. Die Bibel lehrt, dass kein Mensch vor Gott gerecht ist und dass Gott eben gerecht ist. Und weil er gerecht ist, muss er die Sünde verurteilen und damit auch den Sünder. Die ewige Trennung ist das Resultat und das Urteil eigentlich von der Sünde. Das bedeutet ewige Trennung, also wir reden da von der Hölle, wo der Wurm nicht stirbt, nennt das die Bibel, und das Feuer nicht erlischt. Dort geht jeder Mensch hin ohne Gott. Jetzt, Gott wird auch im Wort Gottes beschrieben in der Bibel als ein Gott der Liebe. Er ist die pure Form von Liebe. Und weil er die Liebe ist, hat er jedem Menschen seine rettende Hand angeboten, einen Notausgang. Das ist ein kostenloses Liebesgeschenk, das allen Menschen offen steht. Das ist das Evangelium. Das Evangelium beinhaltet die Geschichte davon oder die Geschichte beinhaltet die Wahrheit Gottes, dass Gott selbst, das Wort Gottes, nochmal Mensch wurde in und durch Jesus Christus, durch die Geburt, also Jungfrauengeburt Maria. Jesus Christus lebte, also als Gott und gleichzeitig als Mensch, ohne Fehler, ohne Makel, wurde gekreuzigt unter Leid, hat sich freiwillig hingegeben, um dadurch die Erlösung der Sünden für die gesamte Menschheit zu erlangen. Er ist am dritten Tag auferstanden und ist nun verherrlicht zur Rechten Gottes. Gottes Ratschluss und Plan ist es, sich Söhne und Töchter zu zeugen. Das bedeutet, dieses kostenlose Liebesgeschenk steht jedem offen, der es annimmt und darauf mit Liebe reagiert. Die Voraussetzung dadurch ist ein offenes Herz für Gott oder für den Erlöser, den Schöpfer, eine suchende Haltung. In dem Sinn ist es aber keine Voraussetzung, dass man etwas dafür leisten muss. Man darf so kommen, wie man ist, sündhaft und unvollkommen. Jetzt ist es eben so, dass eben nur das Blut Christi, in dem die Vergebung ist, von Sünde reinwaschen kann und befreien kann. Das bedeutet, darauf kommen wir nochmal später, was es im Detail bedeutet, aber das bedeutet, dass man das Geschenk annimmt und den Herrn Jesus Christus als seinen persönlichen Erlöser annimmt. Das heißt, man geht einmal zu Lebzeiten vor Gott, entscheidet sich für ihn, ihm nachzufolgen und bekennt, dass man vor ihm schuldig ist, den Tod, die ewige Trennung verdient hat und bittet ihm um Vergebung dafür. Was man im Gegenzug erhält, ist ein Freispruch. Das bedeutet, man ist in den Augen Gottes wiederhergestellt, rein und versöhnt. Wir sehen jetzt hier auch beispielhaft, dass es sich hierbei um Kinder handelt. Die Bibel redet auch davon, dass man in dem Moment angenommen und adoptiert wird als ein Kind Gottes. Dieses Geschenk steht nach wie vor allen offen. Was wir hier in diesem Bild rechts sehen, ist ein junger Mann, der es nicht für nötig hält, dieses Geschenk anzunehmen. Und das beobachten wir auch heute im Alltag oft, wenn das Evangelium verkündet wird, dass es viele Menschen gibt, die sagen, hey, das kann nicht sein, dass man einfach das annehmen kann und nichts dafür tun muss. Ich höre das sehr oft von Muslimen. Da ist einfach wichtig, dass man für diese Menschen betet. Denn diese Menschen laufen in die Gefahr, dass sie vor Gott bestehen möchten durch ihre eigenen Werke. Die Problematik ist, wenn man das ablehnt, dieses Liebesgeschenk, und darin bis zum Tod verharrt, in die Gefahr läuft, dem ewigen Gericht oder eigentlich dem ewigen Gericht verfallen ist. Das bedeutet, man ist verloren. Jetzt, für die Kindlein Gottes, und da redet eben auch Paulus, das hören wir nachher noch, bedeutet das Neuleben nun etwas anderes. Man kann und darf nicht mehr auf den breiten Weg gehen. Wir gehen den steinigen Weg, der zu Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist führt, das heißt in unserem Leben. Und am Ende, wenn wir uns von diesem irdischen Leben verabschieden, laufen wir unserem Vater im Himmel, dem Sohn und dem Heiligen Geist entgegen. Das ist der Lohn dafür, dass wir dem Herrn nachfolgen, dem Herrn Jesus. Das ist das Evangelium, das Paulus auch nochmal oder genau in diesen beiden Versen nochmal anknüpft. Er sagt ihnen, dass sie eben den Herrn Jesus Christus nicht so kennengelernt haben. Er sagt den Gläubigen in Ephesus und appelliert an sie. Er ermutigt sie daran, dass sie unseren Herrn Jesus Christus eben nicht wie die Heiden kennengelernt haben, sondern dass ihre Augen durch die Bekehrung erleuchtet wurden und sie Gottes Ratschluss seines Heilsplans angenommen haben und ihnen zuteil wurde. Der Heilige Geist wohnt nun in ihnen, sie sind versiegelt mit dem Geist Gottes. Sie haben den Herrn Jesus Christus kennengelernt, welcher in Matthäus 11, 29 gesagt hat, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und er betont das nochmal, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus. Paulus fasst hier nochmal zusammen. Er sagt zu den Ephesern nichts anderes wie, euer altes Leben ist vorbei und es passt nun nicht mehr zu euch. Ja, jetzt ist es aber so, wenn wir mal ehrlich sind, Hand aufs Herz, auch ein wiedergeborener, neugeborener Christ kann durchaus noch sündigen. Wir leben immer noch in einem gefallenen Körper. Und das versucht auch Paulus den Ephesern klarzumachen, indem er sie eben nochmal daran erinnert, den alten Menschen bei der Bekehrung den alten Menschen abzulegen im Alltag und eben, dass das eben schon mal passiert ist. Also bei der Bekehrung, welche im Nachgang auch mit der Taufe bekräftigt wurde. Es heißt eben an dieser Stelle auch, im Parallelvers, dass man in der Praxis, dass wir unsere Glieder töten sollen, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an. Da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt, mit allen seinen Handlungen. Das ist die Parallelstelle in Kolosser 3, 5 bis 9. Paulus spornt also die gläubigen Christen dazu an, nicht mehr so zu leben oder eben nicht mehr so zu wandeln im Alltag, wie es die Heiden tun. Jetzt, was heißt ablegen im ersten Schritt? Ablegen bedeutet, diese Dinge durch Umkehr oder Buße vor Gott niederzulegen. Also Umkehr heißt, sich von der Sünde abzuwenden und das nochmal in den Dingen, wo man verstrickt ist oder die einem der Heilige Geist aufzeigt, wo man merkt, das stimmt nicht mit dem Wort Gottes überein, meine Handlung, dass man die vor Gott bekennt, als Sünde benennt. Und so ist eben dieser Gott auch treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von dieser Ungerechtigkeit. Das finden wir in 1. Johannes 1, 9. Man nennt das auch die Bußfertigkeit. Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes, die jedem Gläubigen zuteil wird. Jetzt im Vers 23 geht es um die Erneuerung des Denkens. Jetzt vielleicht mal für euch Hand aufs Herz. Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir immer wieder mal in Konflikt kommen. Ich kenne das von mir, wo man einzelne Sünden immer wieder tut und frustriert ist über diesen Zustand, dass man immer wieder in das Gleiche tut. Man bekennt das zwar, man denkt, warum passiert mir das die ganze Zeit? Und da ist jetzt wichtig zu verstehen, die Bibel redet eben davon, dass wir unseren Sinn erneuern müssen. Das bedeutet, dass wir uns eben nicht mehr, das wird ausgelegt in einem Schlüsselvers, Römer 12, 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Willen Gottes ist. Also im Endeffekt heißt das, im Herzen hat Gott etwas Neues erschaffen, aber unser Denken, Denksinn muss erneuert werden. Dieser Schritt passiert nicht einfach automatisch, ohne unser Einverständnis. Es ist ein aktiver Schritt der Kinder Gottes, nicht aus eigener Kraft, sondern aus dem Glauben an den Herrn Jesus Christus. Der Heilige Geist wurde durch den Glauben in die Gläubigen ausgegossen. Das bedeutet, dass wir dem Heiligen Geist Folge leisten und gehorsam. Und wir sehen das auch nochmal. Paulus oder das Wort Gottes legt es auch so aus in 1. Petrus 2, 2. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wort Gottes, damit ihr durch sie heranwächst. Das Wort Gottes, die Bibel, das geschriebene Wort, ist eben das lebendige Wort, das eben auch schneidet. Das heißt, wir sollen in einer betenden Haltung vor Gott das Wort Gottes lesen und uns durch den Heiligen Geist von ihm aufzeigen lassen, wo in unserem Leben etwas nicht gut ist. Und das fängt im Denken an, bevor wir handeln. Ich habe hier eine Grafik, man sieht sie nicht gut. Wir haben hier einerseits das Denken, hier haben wir eine Situation, ich nehme jetzt eine Alltagssituation. Wir stellen uns vor, oder ich kenne das von mir, ich bin irgendwo im Laden, also im Coop oder Migros, und mich schreit jemand an. So, mein Reflex in mir kommt dann sofort, hey, da passieren ganz viele Dinge. Das erste im Denken ist, ich habe Werte, an die ist mein Denken gekoppelt. Das macht man nicht, das ist unanständig, das ist frech und ich fühle mich je nachdem noch bedroht oder angegriffen, wenn diese Person mich angreift. Das löst in mir Gefühle aus und sehr oft passiert das, dass dann Zorn hochkommt. Und jetzt ist der Punkt, da allein, das sagt auch das Wort Gottes, ist noch nicht das Problem. Problematisch wird es, wie ich darauf reagiere oder handle. Gebe ich mich jetzt diesen Gefühlen hin und reagiere aus meinem Fleisch heraus gegenüber dem Zorn, lasse dem freien Lauf, dann reden wir von einer lebenszerstörerischen Handlung, die nicht kompatibel ist mit dem Wort Gottes, dann sündige ich. Oder lasse ich mein Denken oder meine Gefühle, die zwei Dinge, die kann ich beeinflussen, durch das Wort Gottes beeinflussen. Und indem ich über das Wort Gottes nachsinne, indem ich zum Herrn komme und sage, Herr Jesus, hilf mir bitte. Du sagst, ich soll das Gute nicht mit das Böse nicht mit dem Bösen überwinden, sondern durch das Gute, bitte hilf mir. Dann gehe ich wieder zu Gott, dem Vater, und mache das aus der Abhängigkeit. Und das ist etwas, gerade das Denken, wo an die Werte gekoppelt ist, dass wir unser Denken, das zeigt auch Paulus hier, dass wir unser Denken immer wieder von Gott aufzeigen bzw. korrigieren lassen, das Wort Gottes. Ja, und nun, den neuen Menschen anziehen und eben den neuen Menschen anziehen sollt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Genau, also der neue Mensch wurde schon geschaffen. Hier ist noch wichtig zu verstehen, wir haben jetzt oft gehört, anziehen und ablegen, ausziehen, das ist so gekoppelt an Kleidung. Im Wort Gottes gibt es einen der stärksten Paralleltexte zu Epheser 4, 22 bis 24. Das ist im Alten Testament, im Sacharja 3, 1 bis 7. Das ist der hohe Priester Josua, der vor Gott steht. Es steht für den neuen Menschen in Christus und ist eigentlich ein Abbild oder wirft einen Schatten auf das, oder wirft das, wie sagt man, wirft einen Schatten auf das Neue Testament. Ich lese die Verse vor, ihr müsst nicht nachschlagen. Es handelt sich um Sacharja 3, 3 bis 7. Josua aber war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel des Herrn. Da ergriff dieser das Wort und sprach zu denen, die vor ihm standen: Nehmt ihm die schmutzigen Kleider weg. Und zu ihm sprach er: Siehe, ich habe deine Schuld von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Und ich sprach: Man setze ihm einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Da setzten sie den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm Kleider an, und der Engel des Herrn stand dabei. So spricht der Herr der Herrscharen: Wenn du auf meinen Wegen wandelst und meinen Dienst versiehst, so sollst du auch mein Haus richten und meine Vorhöfe verwalten, und ich will dir Zugang geben. Hier ist bemerkenswert die Reihenfolge. Zuerst nimmt Gott die Schuld weg. Das sehen wir auch im Epheser 4,22. Die Vergebung, die haben wir in Christus. Erst danach folgt der Aufruf, auf Gottes Wegen zu wandeln. Genauso beschreibt Paulus in Epheser: Der neue Mensch wird nicht durch eigene Leistung geschaffen, sondern Gott schenkt neues Leben. Aus dieser neuen Identität folgt dann der Lebenswandel, ein neuer Lebenswandel in der Identität in Christus Jesus. Die Nachfolge, man folgt dem Herrn Jesus Christus nach. Durch das Leben, das neue Leben, welches in uns ist, durch den Heiligen Geist. Was das im Kontext bedeutet, dass wir eben nicht mehr dem alten Fleisch folgen müssen, wenn wir an den Herrn Jesus glauben. Der Heilige Geist wohnt in uns. Wir müssen immer wieder Sünden bekennen, unseren Sinn erneuern lassen, durch das Wort in Gemeinschaft, darauf kommen wir gleich noch, und dem Herrn Jesus eben nachfolgen. Wir sind keine Sklaven mehr in der Stellung der Sünde vor Gott. Ich habe hier mal ein Bild, so eine Grafik eingeblendet, man sieht sie nicht gut. Ich möchte das kurz erklären, mir hat das manchmal geholfen, es ist ein bisschen technisch. Wir haben das jetzt von Kleidung anziehen und ausziehen gehört. Wenn man sich das so vorstellt, ich habe mir das mal so, hatte das mal so vor Augen, wenn man dieses Handy nimmt, so sehen wir ein Handy mit Funktionen, das hat eine Software drauf, ein Betriebssystem. Das Problem ist, dieses Handy hat Fehlfunktionen. Und so ist das auch mit uns Menschen. Wir sündigen oft. Was es hier braucht, ist wieder Verbindung zu Gott, der das wiederherstellt. Also wir brauchen wie eine Verbindung, wir brauchen wie ein neues Update, eine neue Software. Das ist unser Denken, das verändert werden muss. Und das passiert durch Gebet oder eben in Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern, Gemeinschaft, persönliche Gemeinschaft mit Gott selbst. Und das geht eben nur durch den Heiligen Geist. Also was den Gläubigen und den Ungläubigen unterscheidet, ist eigentlich, dass der Gläubige, das von außen sieht das gleich aus, die Hülle. Der Unterschied ist einfach nur, der Gläubige hat eine Verbindung und kann sich ein Software-Update holen. Das kann der Ungläubige nicht. Jetzt Christus zum Schluss, Christus in unserem Leben. Wenn du heute hier bist, darfst du dir die erste Frage stellen: Hast du dich mal bewusst für den Herrn Jesus Christus entschieden? Ist dir bewusst, dass es nur einen Weg gibt, der dich versöhnt mit Gott, dem Erlöser? Der Herr Jesus Christus, der Gekreuzigte und der Auferstandene. Wenn du die Frage mit Ja beantworten kannst und weißt, dass er dein Erlöser ist, dann kannst du dir die Frage stellen, wo du heute stehst in deinem Herzen. Wir haben nachher einen kurzen Moment, wo Musik läuft. Du kannst dann nachher nochmal persönlich den Herrn Jesus Christus fragen, ob es noch Dinge in deinem Leben gibt. Also wo stehst du heute? Gibt es noch Bereiche, in denen du eben nicht so wandelst, wie du wandeln solltest? Wenn du nicht mehr so wandeln möchtest und etwas dir hochkommt, dann bekenne diese Sünde vor Gott. Nenn sie beim Namen und bekenne auch, dass du ein Sünder bist. Such keine Ausreden, such nicht andere oder Umstände, die dafür schuld sind, sondern bekenne es eins zu eins so vor dem Herrn. Er ist treu und gerecht und vergibt. Dann lebe mit Gott in persönlicher Gemeinschaft, und zwar Tag für Tag. Denn es heißt hier auch im Vers, wir sollen den Herrn Jesus Tag für Tag anziehen, immer wieder. Das heißt im Wort, im Gebet, bitte Gott den Vater, wenn du ins Wort Gottes gehst und die Bibel liest, und wenn das nur zwei Verse sind, dass er dabei deinen Sinn erneuert. Und ganz wichtig, gehe aktiv in Jüngerschaft. Schließ dich verbind dich einer Gemeinde an und gehe auch aktiv in der Gemeinde auf den Pastor oder auf die Leitung zu und ja, tausch dich aus. Vielleicht hast du das schon oder bist du schon, aber geh diesen Schritt aktiv in der Herzenshaltung, dass du dich Gott unterordnen möchtest. Wir haben einen Gott der Ordnung. In diesem Sinne wird jetzt Musik gespielt und ihr dürft jetzt diese Zeit nutzen, um vor den Herrn zu kommen.